Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Wir sind als Kirche nun auch im Sommer angekommen und wir starten heute unsere Predigtreihe Sommer in der Ecclesia. Und ich wollte mal in die Runde fragen, wer von euch würde sagen, hey, ich bin etwas gestresst und brauche dringend Urlaub? Irgendjemand hier? Ja gut, die Hälfte des Saals. Du bist zum richtigen Gottesdienst gekommen, weil auch wir Kruses befinden uns kurz vor dem Urlaub und der Herr hat zu mir geredet und mit mir über einige Dinge gesprochen und ich glaube, ich darf das dir einfach so weitergeben, weil ich wollte heute etwas mit dir über Stress sprechen und dich so ein bisschen in Urlaubsatmosphäre hineinbringen, ja, und mit dir darüber reden, hey, wie kann ich eigentlich so richtig bei Jesus auftanken? Wie schaffe ich es, nicht einfach nur von Urlaub zu hetzen mit meinem Leben, sondern mein Leben in eine Position hineinzubringen, in dem ich ständig genug Kraft habe für das, was der Herr mir anvertraut. Wer von euch braucht das? Winkt mal ganz kurz, damit ich weiß, dass ich hier bei der richtigen Crowd bin. Okay, ich habe einen Witz mitgebracht, pass auf. Eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Nach dem Check-up ruft der Arzt die Ehefrau allein in sein Zimmer und sagt, ihr Ehemann ist in einer wirklich schlechten Verfassung. Er leidet unter einer sehr schweren Krankheit, die mit Stress verbunden ist. Sie müssen nun meinen Anweisungen folgen, sonst wird er sterben. Machen Sie ihm jeden Morgen ein nahrhaftes Frühstück. Zum Mittagessen kochen Sie ihm ein gutes Essen, das er mit zur Arbeit nehmen kann. Und am Abend immer eines seiner Lieblingsmahlzeiten. Nerven Sie ihn nicht mit alltäglichen Unkleinigkeiten, die seinen Stress noch verschlimmern könnten. Besprechen Sie ja keine Probleme mit ihm. Gehen Sie nicht mit ihm shoppen. Versuchen Sie ihn zu entspannen, massieren Sie ihn häufig, kuscheln Sie viel. Er soll vor allem viel Mannschaftssportarten im Fernsehen anschauen. Wenn Sie das die nächsten 10 Monate tun, wird er garantiert wieder ganz gesund werden. Auf dem Weg nach Hause fragt der Mann, Schatz, was hat der Arzt zu dir gesagt? Sie sagt, er meinte, dass du sterben wirst, mein Liebling. Ja, ich meine, wir alle kennen Stress, ne? Es ist diese Anspannung, es ist dieser Druck in unserem Leben, wo wir einfach merken, Mann, das ist zu viel für mich und Stress hat das Potenzial, uns krank zu machen und man hofft einfach nur, die Sachen packen zu können und in den Urlaub zu fahren, um irgendwie diese Sache zu Hause zu lassen. Und ich dachte mir, wir machen jetzt das folgendermaßen, ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie ist eigentlich Jesus mit diesem immensen Druck in seinem Leben umgegangen? Weil ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, der Typ, der hatte ein echt stressiges Leben. So, ne? Seine Kumpels haben ständig Mist gebaut. Er hat gepredigt, ich meine, ihr kommt ja wieder, ne? Aber Jesus hat manchmal Predigten gehalten. Alle sind gegangen, sagt die Bibel. Ja? Und die einzigen, die nicht gegangen sind, waren seine Jünger. Und er fragt sie, warum seid ihr nicht gegangen? Und sie haben gesagt, hey, wohin sonst sollten wir gehen? Also mit anderen Worten, der einzige Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir einfach nicht wissen, wohin sonst wir gehen sollten. So, ne? Die Bibel sagt, die Leute haben ständig überlegt, wie sie ihn töten. Und dazu quasi dieser Gedanke an Karfreitag, was ihm ja bekannt war. Jesus hatte immensen Druck auf seinem Leben. Und wir wollen miteinander darüber sprechen, warum er nie hingeworfen hat. Warum hatte er kein Burnout? Warum hat er nicht gesagt, hey, ihr könnt mich mal alle, ich mache was anderes mit meinem Leben? So, ne? Ich glaube, er hatte dafür eine Strategie und wir wollen sie miteinander lernen. Und dann schauen wir uns gemeinsam Gottes Prinzipien fürs richtige Auftanken an, weil ich glaube, dass einige heute hier im Saal sind, du versuchst ein Auto zu fahren, das keinen Sprit mehr hat. Und du wunderst dich, warum du so erschöpft bist und warum du so müde bist. Und ich will dir einfach erklären, anhand des Wortes Gottes, wie du ein Lebensstil des Auftankens führen kannst. Bist du dafür bereit? Okay, also zuerst, wie ist Jesus so mit dem Stress in seinem Leben umgegangen? 3 Dinge, die Jesus über sein Leben wusste und 3 Dinge, die du über dein Leben wissen musst. Das erste ist das hier, wisse, wer du bist. Okay, du musst wissen, wer du bist. Ich erkläre dir gleich, warum das so wichtig ist. Wir lesen in Johannes 8, da heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus wusste genau, wer er war. Ich sagte, Freunde, ich bin das Licht der Welt. Wir lesen 18 Mal in der Bibel, dass Jesus sagt, ich bin. Ja, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin der gute Hirte. Jesus wusste ganz genau, wer er war. So, warum ist das so wichtig, dass du weißt, wer du bist? Die Sache ist die, wenn du nicht weißt, wer du bist, du musst wissen, jeder Mensch hat einen Plan für dein Leben. Okay? Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann werden Menschen immer etwas versuchen, aus dir zu machen, was du einfach nicht bist. Und sie werden versuchen, dich in eine Form zu quetschen und du wirst ständig so leben, wie andere Menschen es von dir erwarten. Und das ist unglaublich stressreich. Ja, wir sehen das in der Bibel, der König David, dass Goliath, ihr kennt die Geschichte, und David sagt, hey, ich mach Goliath fertig. Und was macht das Volk so? Ne? Der König Saul, der hatte eine ganz gute Idee. Er sagt, hey David, nimm meine Rüstung. Er war nun Krieger und wahrscheinlich war die Idee dahinter, wenn ich den Hirtenjungen in die Rüstung eines Kriegers stecke, dann wird er ein guter Krieger sein. Und David probiert diese Rüstung an und er stellt fest, hey, das passt mir nicht. Das ist nicht, wer ich bin. Okay, wenn ich kämpfen muss in meinem Leben, dann muss ich kämpfen mit den Waffen, die Gott mir gegeben hat. Und meine Waffen sind die Waffen eines Hirten, nicht die Waffen eines Kriegers. Weißt du, du musst wissen, wer du bist. Das ist unglaublich wichtig für dein Leben, damit du nicht aus dem Druck lebst, jemand anderes sein zu müssen und dich ständig zu vergleichen. Wisst ihr, ich habe schon oft in meinem Leben versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Echt, als Prediger, gibt ja ein paar gute Prediger auf dieser Welt, ne? Ich habe schon versucht, so zu predigen wie Bill Johnson, hat irgendwie nicht funktioniert. So probiert zu predigen wie Rainer Bonnke, hat irgendwie nicht funktioniert. So wie Peter Wenz, hat nicht funktioniert. Irgendwie, ich habe festgestellt, wann immer ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin, am Ende sind alle unglücklich. So, die Leute wissen, das bin nicht ich, ich weiß, das bin nicht ich und es liegt keine Power drauf. So, ne, bis ich herausgefunden habe, es gibt jemand, den gibt es auf dieser Welt noch nicht. Krille. Ja, und ich habe irgendwann gesagt, okay, pass auf, ich will einfach die beste Version von mir selbst werden. Ich will einfach die beste Version der Person werden, an die Gott gedacht hat, als er mich gemacht hat. Und ich werde nicht versuchen, jemand anderes zu sein. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe mit der Zeit? Ich hoffe, du nimmst mir den Spruch nicht übel, aber ich bin wunderbar gemacht. Weil ich habe Frieden damit geschlossen, dass ich so bin, wie ich bin. So, ich habe meine Macken und ich habe meine Fehler und meine Sünden so. Würde meine Frau jetzt noch in der ersten Reihe sitzen, würde sie sagen, Amen, Bruder. So, ne? Aber wisst ihr, Gott mag mich. Der David, der sagt das hier im Psalm 139. Er sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Weißt du, dass du wunderbar gemacht bist? Ich habe neulich im Radio gehört, dass wenn Frauen in den Spiegel schauen, sie zum größten Teil auf die Bereiche schauen, die ihnen nicht gefallen. Männer hingegen schauen zu 90% auf den Bereich ihres Körpers, auf die Teile, die ihnen gut gefallen. Ja. Lass uns ein bisschen mehr so werden, so, ne? Dass wir nicht immer auf das schauen, was wir nicht können und auf die Person, die wir nicht sind, sondern dass wir einfach schauen, hey, ich weiß, ich habe Macken, aber Gott hat mich gemacht und er ist zufrieden damit und er liebt mich sogar so sehr, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Das ist, wie wunderbar du gemacht bist. Und jeder Mensch, der dir jemals gesagt hat, dass du nichts wert bist und dass du irgendwie ein Unfall warst, deine Eltern oder so, die haben dich alle belogen. Gott hat dich erdacht und er hat dich gemacht und er hat dich wunderbar gemacht. Deshalb werd einfach die beste Person, die du sein kannst, in den Augen Gottes. Und du wirst nicht mehr so leben, wie andere Menschen es wollen. Und es wird unglaublich stressfrei. Weil ich habe herausgefunden, wenn Gott mich mag und ich mich mag, dann ist es nicht so schlimm, dass ein paar Menschen mich nicht mögen. Das ist unglaublich befreiend. Okay, das heißt, du musst wissen, wer du bist. Das zweite ist, wisse, wem du gefallen willst. Das ist eine wichtige Frage, die du für dein Leben beantworten möchtest. Am Ende deines Lebens, wer soll dir eigentlich applaudieren? Schau mal, Jesus sagt das hier in Johannes 5. Er sagt, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat das sehr oft gesagt. Jesus hat sehr oft gesagt, Freunde, ich bin nicht hier, um zu tun, was ich tun möchte, sondern ich bin hier, um für Gott zu leben und das zu leben, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Und es geht ein unglaublicher Stress davon aus, wenn wir unser Leben immer danach ausrichten, dass möglichst viele Menschen das gut finden. Wisst ihr, dass Gott selbst es nicht hinbekommt, es jedem Menschen recht zu machen? Der eine betet für Regen, der andere betet für Sonnenschein. So, Gott kann es nicht allen Menschen recht machen gleichzeitig. Und nur ein Verrückter probiert etwas zu schaffen, was Gott selbst nicht kann. Du kannst nicht durchs Leben gehen und es immer allen recht machen. Das funktioniert nicht. Das musste ich lernen, als ich Pastor wurde. Echt, ich wurde Pastor in der Kirche in Braunschweig. Ganz toll dort, so, ne? 135 Leute so ungefähr. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Jeder einzelne dieser Menschen hat eine Vorstellung darüber, was ich eigentlich tun soll als Pastor. Ich glaube, wenn wir jetzt hier in diesen Raum fragen, hier sind jetzt so vielleicht 200 Leute, so jeder einzelne von euch hat eine Erwartung an mich. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist toll, du darfst etwas von deinem Pastor erwarten. So, ne? Aber die Sache ist die, meine Bestimmung im Leben ist es nun nicht, euch alle glücklich zu machen. Das ist nicht der Ruf Gottes auf meinem Leben. Sondern der Ruf Gottes auf meinem Leben ist es, das zu leben, wozu er mich gemacht hat. Meine Bestimmung zu leben. Und so ist das auch in deinem Leben. Du musst diese Frage in deinem Leben beantworten. Hey, für wen möchte ich eigentlich leben? Um was geht's in meinem Leben? Und wenn du diese Frage gut beantwortet hast, dann wirst du die Kraft haben, auch mal Nein zu sagen. Weißt du, dann wirst du nicht immer zu allen Ja sagen. Weil die wirkliche Kunst im Leben besteht in der Eliminierung des Nicht-Notwendigen. Weißt du, du musst es lernen, du musst sagen, hey, ich weiß, ich will Gott gefallen und ich will seinen Applaus in meinem Leben haben. Und du wirst weniger gestresst sein. Und das Dritte ist das hier, schau mal, du musst wissen, was du erreichen willst. Wenn du gestresst bist, und deine Hoffnung war, dass ich dir nun erkläre, wie du alles unter einen Hut bekommst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Es ist nicht möglich, alles unter einen Hut zu bekommen. In der Regel ist es so, wir machen zu viel. Und das Ziel deines Lebens sollte es nicht sein, mehr Dinge zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Okay, das ist wirklich die Kunst. Die Kunst ist, dass du das tust, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich habe große Angst davor, gut zu sein in Dingen, die nicht wichtig sind. Weißt du, eines Tages hat es bei uns zu Hause in Berlin geklingelt und unsere Nachbarin stand vor der Tür und meine Mama war zu Hause und sie meinte zu meiner Mama, Frau Kruse, kommen Sie mal mit rüber. Ja, meine Mama, was ist denn los? Ja, kommen Sie mal mit rüber. Ganz aufgeregt war die so, ne? Und die gehen so rüber in ihr Häuschen und sie gehen hoch auf den Dachboden. Meine Mutter fragt sich die ganze Zeit, was um alles in der Welt will diese Frau mir jetzt zeigen? Sie hat gar nichts gesagt, sie war nur sehr aufgeregt und auch glücklich. Und die Nachbarin macht die Tür auf vom Dachboden und auf dem Dachboden ist ein großer Tapeziertisch und auf diesem Tapeziertisch steht eine Armee von diesen kleinen blauen Happy-Hippo-Figuren. Und sie schaut meiner Mutter voller Strahlen in die Augen und sagt, Frau Kruse, ich habe sie alle. Ich habe sie alle. Sie hat lange gesucht und war auf Flohmärkten und hat überall geschaut, bis sie alle hatte. Und jetzt hat sie sie alle. So, ne? Das ist die Frage, ob sie sie alle hat. So, ne? Aber ich will dir nur sagen, hey, das ist nicht das Ziel deines Lebens. Die Frage ist, hey, was ist der Ruf Gottes für dein Leben? Wäre es nicht furchtbar, wenn du unglaublich gut darin bist, Happy-Hippo-Figuren zu sammeln, aber am Ende hatte Gott einen ganz anderen Plan für dein Leben? Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass der Teufel, sein Ziel ist es nicht immer nur, uns mit schlechten Dingen abzulenken. Das Ziel des Teufels ist nicht einfach, dass du wild drauf lossündigst, sondern ihm gefällt das ganz gut, wenn du deine Zeit mit Happy-Hippo-Figuren verbringst. Weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt wo der Teufel irgendwie das nicht mehr so hinkriegt, dass ich wild drauf lossündige, dann kommt er sogar manchmal mit ganz guten Sachen in meinem Leben und lenkt mich damit ab. Um mich von den besten Sachen in meinem Leben abzuhalten. Weißt du, die Frage ist immer, hey, lebst du deine Bestimmung? Schau mal, Jesus war absolut fokussiert. Wir lesen in Lukas 9 das hier. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Ich liebe das. Jesus war fest entschlossen. Er hatte sein Ziel vor Augen und er lief fest entschlossen los zu dem, was er tun sollte. Wir lesen das hier im Philipperbrief, da sagt Paulus, eins aber tue ich. Okay, eins. Die meisten von uns würden sagen, hey, jetzt diese 12 Dinge in meinem Leben tue ich. Paulus sagt, es gibt eine Sache, die ich jetzt nur noch tue. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft meinem Ziel entgegen. Okay, Paulus war entschlossen, das zu leben, diesen Lauf zu laufen, den Gott für ihn hatte. Und ich will dich heute so sehr ermutigen. Ich will dich so sehr ermutigen. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott so Pastoren manchmal so eine Gabe schenkt und viele Pastoren haben sie. Man kann in so eine Crowd gucken, wie ich das heute tue, und ich sehe euch alle und ihr seid ganz wunderbar gemacht. Aber ich sehe, wie viel Potenzial ihr habt. In ganz vielen Leben. Manchmal schenkt Gott einem das. Man schaut auf ein Leben und man sieht das Potenzial, das da ist. Und ich feiere das und Gott feiert das auch. Und du weißt davon vielleicht noch gar nichts. Okay, da ist so großes Potenzial in deinem Leben. Das Problem nun ist, du hast noch nicht entschieden, wie du es einsetzt. Du hast noch nicht entschieden, was wirklich zählt in deinem Leben. Du nimmst dieses großartige Potenzial, weil du es vielleicht schon entdeckt hast. Du hast vielleicht eine erstklassige Begabung, aber du verschwendest sie für zweitklassige Zwecke. Und ich will dich so sehr ermutigen heute. Hey, Jesus hat dich auf diese Erde gepackt, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Um Spuren zu hinterlassen im Leben von Menschen. Von daher, die Frage ist nicht, bist du beschäftigt? Die Frage ist, tust du das Richtige? Okay, tust du, läufst du deinen Lauf? Bist du auf der Spur, die Gott für dein Leben hat? Lukas 10 lesen wir, da sagt Jesus zu Martha, Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber eigentlich braucht es nur eins. Eine Martha war viel beschäftigt, aber sie verpasst das Wichtigste. Jesus war gerade in ihrem Haus. So, ne? Und wie gesagt, die Kunst ist nicht viel zu tun. Die Kunst ist, das Richtige zu leben. Und du musst wissen, hey, was will ich mit meinem Leben erreichen? Was ist meine Bestimmung? Was möchte Jesus von mir? Und ich mache dir so Mut, wir starten heute Next Steps neu. Ja, komm in Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Wir wollen dir helfen, ein bisschen herauszufinden, was der Lauf ist, den Gott für dein Leben vorbereitet hat. Okay, lass dich von uns trainieren, so, ne? Lass dich von uns zurüsten. 9 von 10 Christen haben keine Antwort auf die Frage, was will Gott von meinem Leben? Und das ist nicht so schlimm, wenn es dir heute auch so geht. Es wäre nur wirklich schlimm, wenn es so bleibt. Weil Gott hat Bestimmung und er will dich gebrauchen. Wenn du das glaubst, sag mal Amen. Okay, pass auf. In der Predigtvorbereitung habe ich für uns gebetet und der Herr hat mich an etwas erinnert, das ich so immer wieder sage, aber eigentlich ist das aus dem Bibeltext und wir finden das in Apostelgeschichte 3. Schaut mal, ich lese das einfach mal jetzt ganz, ja. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an einen der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetten konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. So, aber was ich habe, gebe ich dir. Mach mal einen Kreis oder unterstreich dir das oder ein Herzchen an. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Wisst ihr, wir wissen, das ist jetzt eine Heilungsgeschichte und dieser Mann wird jetzt geheilt. Aber ich will dich auf diesen Satz aufmerksam machen. Da sagt der Petrus, hey, was ich habe, gebe ich dir. Mit anderen Worten, du kannst nur geben, was du selbst hast. Ja, du kannst nur geben, was du selbst hast. Von daher, es ist so wichtig, dass du genug hast. Einige von uns, hey, du gibst und gibst und gibst und gibst, aber du kommst in deinem Alltag und in deinem Leben nicht an den Punkt, wo du einfach empfängst. Ich habe neulich mit einem Pastor gesprochen, der war unglaublich frustriert und er war überfordert und müde und so weiter und so fort. Und wir haben eine Weile miteinander geredet und dann glaube ich, dass der Herr zu mir geredet hat, dass ich ihm meine Frage stellen soll. Ich habe ihm die Frage gestellt, hey, wann hast du das letzte Mal deinen freien Tag gemacht? Und er meinte, in diesem Jahr noch nicht. So, ne? Und weißt du, ich habe die ganze Zeit so dieses Bild gehabt von jemandem, der fährt und fährt und fährt und dein Tank ist schon längst leer und du wunderst dich, hey, warum ist mein Leben so anstrengend? Weil dein Tank leer ist. Schaut mal, ich habe euch mein Bild mitgebracht. So, ich glaube, in diesem Saal gerade gibt es 2 unterschiedliche Reaktionen, wenn dieses Bild im Auto auftaucht. Die einen werden gerade richtig nervös. So, ne? Du, das Bild fühlt sich sehr falsch an für dich. Du hast es noch nie gesehen, weil du fährst immer sofort tanken. Kaum kommt dieser Balken dem roten Strichchen näher. Ja? Dann gibt es andere in diesem Saal. Du bist wie ich. Das ruft in mir folgenden Satz hervor. ich kenne mein Auto. Ich kenne mein Auto, das reicht noch eine Woche. So. Und witzigerweise, diese beiden Typen sind oft miteinander verheiratet. Meine Frau ist immer, wir müssen tanken. Ich, Schatzi, damit fahren wir noch eine ganze Woche. Nächste Woche fahren wir tanken. So, ne? Aber einige von uns, hey, du fährst so. Du bist am Fahren und am Fahren und am Fahren und du gehst nicht tanken. Und ich glaube, dass wirklich das Wort des Herrn ist für einige von uns, es wird Zeit, dass du tankst und richtig auftankst. Du brauchst eine Pause, weil wenn du deine Pause nicht holst, dann wird die Pause dich holen kommen. Ja, ein Stress und Überforderung und Burnout und so, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ganz oft ist das einfach das Resultat eines schlecht gemanagten Lebens. Und ich will dir heute zeigen, wie Gott das gerne managen möchte. Okay, es sind drei ganz einfache Dinge, die hören sich sehr leicht an und sie sind sehr leicht umzusetzen. Du musst es nur wirklich wollen. Du musst nur wirklich wissen, hey, mein Leben sieht gerade so aus. Und was ich brauche, ist eigentlich kein Urlaub. Ich brauche eine neue Strategie für mein Leben. Ich brauche eine neue Art und Weise zu leben. Okay, ich habe drei Punkte für dich. Das erste ist das hier. Tanke bei Gott auf. Täglich. Sag mal alle täglich. Hey, einige von uns haben den Wert der stillen Zeit, aber du hast sie länger nicht gemacht. Du glaubst, es ist eine gute Idee, aber sie findet nicht statt in deinem Leben. Und ich will dich daran erinnern, dass wir den großartigsten, liebenden Gott haben, den es überhaupt gibt, der heute einfach zu dir sagt, komm, fang wieder von vorne an. Hey, komm, bring mir das und starte heute neu. Okay, du musst es einfach wieder machen. Weil wir brauchen unsere Zeit mit Gott. Es reicht nicht, dass du einmal in der Woche in die Kirche gehst oder einmal in der Woche zuschaust. Du brauchst das Tägliche. Schau mal, Jesus hat das hier gebetet. Er sagt, er betet, gib uns heute unser tägliches Brot. Okay, Jesus hat immer für das Brot desselben Tages gebetet. Soll heißen, er hat täglich gebetet. Ja, wir lesen das hier, schaut mal in Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ich meine, schau mal, Jesus wurde immer bekannter und immer mehr Menschen kommen herzu und immer mehr Menschen werden geheilt. Ey, wäre ich das? Ich würde sagen, ich muss mehr arbeiten. So, es kommen immer mehr Leute. So, ne, es passieren Zeichen und Wunder. Es ist unglaublich wichtig, dass ich noch mehr predige. Wir brauchen einen dritten Gottesdienst, einen vierten, fünften, sechsten, siebten, alle an einem Sonntag, weil wir müssen dieses Wachstum irgendwie wegdrücken, das der Herr uns schenkt. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Hey, wenn der Sohn Gottes es braucht, in Ruhe zu haben und zu beten, dann brauchst du das auch. Jeden Tag in deinem Leben. Ich will dir so Mut machen, deine Woche mal ganz anders zu starten. Ist es nicht witzig? Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich in meinem iPhone den Wecker anstelle, dann steht da nicht Wecker, da steht Alarm. Ist das nicht lustig, dass das Erste, was wir am Tag hören, ein Alarm ist? Natürlich sind wir gestresst. So, ne? Der Alarm geht los. So, ne? Man, die Augen gehen auf und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dann hast du dein Handy in der Hand oder so und dann ziehst du runter und hast die ganzen Nachrichten-Apps. Und da stehen ja auch nicht ermutigende Nachrichten. So, da steht ja nicht, Krille, heute ist ein herrlicher Tag. Gott hat alles für dich vorbereitet. Der Himmel steht auf über dir. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Komm, lauf in den Werken, die Gott für dich... Weißt du, du ziehst das runter und dann liest du, in Jalalabad sind 14 Menschen bei einem Terroranschlag gestorben. So, ne? Und die neue Covid-Variante macht uns alle kaputt, so, ne? Das sind alles... Das Erste, was wir tun, ist, wir füllen unser Herz mit Alarm und mit Nachrichten und Neuigkeiten dieser Welt. Und ich will dir so Mut machen, morgen früh mal deine Woche anders zu starten. Pass auf, ich gebe dir jetzt ein Versprechen, das gebe ich hier immer wieder, aber ich werde es immer wieder tun, bis ihr es alle macht. Wenn du das, was ich dir jetzt erkläre, ich erkläre es dir in 3 Minuten, wenn du das die nächsten 14 Tage machst und angenommen, wir würden uns in 14 Tagen sehen, was wir nicht tun werden, weil ich im Urlaub bin, aber in 14 Tagen schon würdest du zu mir sagen, Krille, alles ist anders, alles ist leichter, ich denke ganz anders, die Dinge haben sich verändert, ich verspreche es dir, du musst es nur machen. Okay, was sollst du nun tun? Mach das hier. Das Erste ist, lies das Wort Gottes. Wie viel? Genug. Ja, bring das Wort Gottes in dein Leben. So, ne? Lies es. Jeden Tag ein Kapitel. Mach dir eine Bibel-App einen Leseplan, irgendwas für die Ferien. Bring das Wort Gottes in dein Leben und sag, Geist Gottes, ich will nicht einfach nur diese Tinte auf Papier erleben, ich will dich hierin erleben, bitte sprich heute Morgen zu mir. Dann brauchst du Lobpreis und Gebet. Okay, mach es nicht kompliziert. Wir als Kirche haben zum Beispiel eine Spotify-Playlist mit all den Liedern, die wir hier sonntags singen. Such unsere Playlist und sing die Lieder. Mittlerweile kannst du dir da Texte anzeigen lassen. Nimm ein Lied, nimm zwei Lieder und sing sie einfach zu Hause. Okay? Sprich Großartiges aus über unseren Gott. Bete ihn an und dann geh ins Gebet. Hab deine kleine Gebetsliste mit den Dingen, für die du beten möchtest. Frag den Geist Gottes, Herr, wofür soll ich heute beten? Was ist wichtig für diesen Tag? Okay, das erste ist Wort Gottes, Gott spricht zu dir. Das zweite ist Lobpreis und Gebet, du sprichst zu Gott. Okay, wie lang? Kein Plan. Genug. Okay, bis du gemerkt hast, wow, ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Und dann mach das hier. Plane deinen Tag. Okay, das ist etwas, das ich, glaube ich, hier noch nie erzählt habe. Ich will dir so Mut machen, in diesem Setting, dass du hast gerade Zeit mit Gott, deinen Tag zu planen. Ja, dass du den vor Gott hinlegst und sagst, Gott, so hier sind die Sachen und dann fängst du an, darüber nachzudenken. Was hast du heute vor? Was musst du tun? Und dann, pass auf, und das wird dein Leben verändern, nimmst du drei Dinge, die du heute schaffen willst. Du schreibst drei Dinge auf, die, wenn du sie heute gemacht hast, dann ist dieser Tag erfolgreich gewesen. Okay, drei Dinge. Also, geh zu Gott, lies Wort Gottes, bete an und plane deinen Tag. Ich will dir Mut machen, das ab morgen so zu machen und das brauchst du täglich. Okay, du brauchst das täglich. Das zweite ist das hier, hab einen Ruhetag wöchentlich. Ich liebe diese Stelle hier, schaut mal in Markus 6. Da heißt es, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit fanden zum Essen. Ist das nicht Hammer irgendwie, wie geil Jesus drauf ist? So, die Jungs sind am Schuften und am Machen und am Predigen und so weiter und so fort. Und Jesus geht zu ihnen und er sagt nicht, hey, macht mal mehr, sondern er sagt, hey, im nächsten Dorf ist eine Pizzeria. Komm, wir machen mal ein bisschen Pause. Komm, wir ruhen uns mal aus. Und du brauchst das. Pause machen und ausruhen sind keine Zeitverschwendung. Okay, er sagt jetzt zu ihnen, hey, ihr braucht Ruhe, bevor ihr kaputt geht. Und einige von euch, du brauchst Ruhe, bevor du kaputt gehst. Dieser Tag Ruhe ist so wichtig, dass Gott ihn in die 10 Gebote genommen hat. Ich meine, du musst dir das einfach mal geben. Zwischen, du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht lügen und du sollst nicht töten, kommt, mach einen Tag Pause. Okay, dieser Tag hat einen unglaublichen Stellenwert. Schau mal, in Markus 2, da sagt Jesus, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit anderen Worten, hey, ihr sollt nicht einem Tag dienen, sondern ich habe einen Tag, der soll eurem Leben dienen. Er ist in euer Leben hineingebracht worden, damit er euch dient, damit ihr neue Kraft bekommt. Und ich will dich so erinnern, Sabbat bedeutet nicht 75 Minuten am Sonntagmorgen, dass du quasi gleich nach Hause gehst und gleich weitermachst, sondern es ist ein ganzer Tag, an dem du Ruhe brauchst. Und ich habe dir drei Dinge mitgebracht. Pass auf, das Erste, was an deinem Sabbat geschehen soll, ist das hier. Dein Körper soll sich ausruhen. Dein Körper braucht Ruhe. Ich will dir so Mut machen. Die Predigt wird jetzt einigen richtig gut gefallen. Sie nimmt eine richtig gute Wendung. Du brauchst Mittagsschlaf. Echt. Wenn dein Leben es zulässt. Und hau dich doch mit den Kindern einfach hin. Du brauchst den Tag, wo du dich ausruhst. Meine Frau ist super süß. An meinem freien Tag darf ich pennen mittags. Weil die weiß, der Mann braucht ein bisschen Schlaf. So, ne? Ey, wenn jemand, es ist völlig in Ordnung, heute mal nichts zu tun. Es ist in Ordnung, wenn dich jemand fragt, was machst du heute? Und deine Antwort für deinen Sabbat ist, ey, heute Nachmittag, ich mache einfach nichts. Wenn dich heute jemand vom Nichtstun abhalten will, dann sagt dieser Person, mein Pastor hat gesagt, ich soll heute mal nichts tun. Ja, weil wir brauchen das. Dein Körper soll zur Ruhe kommen. Du brauchst das in deinem Leben. Das Zweite ist, deine Seele soll auftanken. Das gefällt mir jetzt auch richtig gut. Die Juden haben geglaubt, dass die Seele mit zwei Dingen auftankt. Das erste ist gutes Essen Und das zweite ist nette Menschen. Hammer, ne? Ey, an deinem freien Tag, besorg dir was Gutes zu essen und genieße es. Iss lang, ja? Hab deine Zeit, wo du isst und fülle den Tisch mit deinem guten Essen, mit Menschen, die du gerne hast. Die Menschen, wo deine Seele auftankt, wenn du mit ihnen zusammen bist. Okay, du brauchst das, deine Seele muss auftanken. Und das dritte ist, dein Geist soll sich neu ausrichten. Und das ist schon mal ein guter Start hier heute mit deinem Gottesdienst. Dein Ruhetag so zu starten. Hier geht es um deine Zeit mit Gott, okay, dass wir uns fokussieren auf das, was Gott von uns will, auch in der kommenden Woche. Okay, das ist, was wir alle brauchen. Du tankst täglich bei Gott auf, du hast wöchentlich deinen Ruhetag und das dritte ist das hier, komm mal raus, jährlich. Hey, einmal im Jahr, schmeiß mal alles hin. Ja, lass mal den Stift fallen und hau ab. Wenn du die Möglichkeit hast, komm mal raus, dass du mal einen Tapetenwechsel hast, dass du mal dein Handy irgendwie, dass du mal nicht alle WhatsApps sofort beantwortest, dass du vielleicht die App mal deinstallierst, dass du mal Instagram deinstallierst, diese ganzen Nachrichten-Apps deinstallierst und einfach mal sagst, hey, ich komme jetzt mal zur Ruhe. Du brauchst das in deinem Leben. Du brauchst es, dass du mal rauskommst aus dieser Verrückten. Und du musst dich dafür nicht schämen. Ey, das ist wichtig. Wir brauchen Ruhe. Ich musste so an diesen Vers hier denken. Schau mal, in Prediger 10, Vers 10. Wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen. Weißt du, Urlaub ist so diese Zeit, wo wir unsere Axt schleifen, damit im Nachhinein alles wieder ein bisschen leichter wird. Wir Cruises, wir fahren jetzt in den Urlaub. Für uns geht es jetzt los, kommende Woche. Und das ist so eine Zeit, wo wir unsere Axt schleifen. Weißt du, wenn du mich fragen würdest, hey Krille, wie macht eigentlich die Familie des Pastors so Urlaub? Wir beten den ganzen Tag, wir fasten. Nein, weißt du, die große Überschrift ist eigentlich, wir genießen das Leben. Ja, also ich genieße meine schöne Frau, ich genieße die Zeit mit meinen Kindern, wir werden sehr viele Sandburgen bauen, wir genießen das heiße Wetter und den Strand und das Meer und Freunde und Freundschaft und Gott und gute Weine und leckeres Essen und wir genießen das Leben. Und du brauchst das. Weißt du, dass die Bibel sagt in 1. Timotheus, dass Gott dir alles geschenkt hat, damit du es genießt? Es ist nicht schlimm, dein Leben zu genießen. Es ist eine Art und Weise, wie Gott dafür sorgt, dass unsere Axt wieder scharf wird. Und wir gehen kommende Woche los und sind ein paar Wochen unterwegs. Und ich dachte mir, ich will mal was tun. Ich hoffe, das kommt richtig rüber so. Ne? Aber wir machen einfach einen Deal. Ich würde dich um etwas bitten, um einen kleinen Gefallen. Und ich würde dir den Gefallen auch, ich verspreche dir, ich gebe dir diesen Gefallen zurück. Also ich tue das auch für dich. Würdest du vielleicht einfach in den nächsten 3 Wochen, wann immer ihr als Familie zusammen seid oder wann immer du deine Hauptmahlzeit ist und du davor betest, ganz kurz für uns als Familie beten. Für Karen und mich und die Kinder. Ich finde das Hammer so. Ne? Ich verspreche dir, wir machen das für euch. Wir beten für euch und wir segnen euch und wir beten, dass ihr einen richtig kraftvollen Sommer habt, an dem ihr auftankt. Und würdet ihr einfach das auch für uns tun? Weil wisst ihr, das hier will ich mein Leben lang machen. Und ich wünsche mir, dass der Herr so unsere Axt schärft. Sondern dass wir zurückkommen und richtig Power haben. Aber das wünsche ich mir quasi nicht nur für mein Leben, sondern das wünsche ich mir auch für dein Leben. So, ich wünsche dir das so, ne, dass du ein Mensch wirst, der wirklich Kraft hat, weil er gelernt hat, richtig aufzutanken. Pass auf. Jesus gibt uns allen eine Einladung. Und das berührt sehr mein Herz in Matthäus 11. Schau mal, da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Guck mal, Jesus sagt, hey, wenn du dich abmühst und wenn du Last hast, komm her zu mir, ich werde dir Ruhe geben. Weißt du, Ruhe und Erholung ist nicht ein Urlaub. Wir alle kennen das, dass wir erschöpft in einen Urlaub gefahren sind und erschöpfter aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Weil ein Strand schafft es nicht, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Das kann nur Jesus. Von daher sagt Jesus heute zu uns alle, wo wir noch so in diesen Startschuhen unseres Sommers stecken, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist etwas, das nur Jesus kann. Und ich weiß, ganz viele von euch, ihr habt das schon mal erlebt. Aber vielleicht bist du heute hier und du bist so in diesem Trubel des Lebens und du weißt nicht, wo oben und unten ist. Und du merkst jetzt gerade diese Einladung Jesu, dass er sagt, hey, komm her zu mir. Ich gebe dir Kraft. Ich komme in dein Herz und ich gebe dir Leben. Weißt du, es ist nicht nur einfach so, dass Jesus dir Kraft schenkt, sondern die Bibel sagt, er wird dir Leben geben, dieses Leben im Überfluss. Wenn du zu Jesus kommst, wirst du wirklich Leben haben. Und wenn das heute dein Wunsch ist, wenn du hier bist und sagst, hey, ich würde gern Jesus kennenlernen. Ich will das alles machen, was du gesagt hast, Krill, aber ich will Jesus kennenlernen. So, ne? Ich will in eine Beziehung kommen mit dem lebendigen Gott. Dann ist die gute Nachricht, dass Jesus da echt einfach ein Gebet von entfernt ist. Er wartet darauf. Das ist quasi sein größter Wunsch, ist es, dein Leben zu beschenken mit seiner Gegenwart. Was wir machen müssen, ist unser Herz dafür zu öffnen. Und wenn du das heute erleben willst, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Vielleicht machen wir alle einen Moment unsere Augen zu und bete doch einfach das Gebet, das ich jetzt vorbete. Sag, Herr Jesus Christus, ich sage heute zu dir ja. Komm bitte in mein Herz. Ich komme zu dir und möchte dich als mein Gott aufnehmen. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, weil du mich so sehr willst. Und hier bin ich. Hier ist mein ganzes Leben. Ich schenke es dir. Sei du mein Gott. Im Namen Jesu. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier ist. Herr, du kennst unsere Seelen und du weißt, wie es uns geht. Herr, und ich zeige so ein Bild von dieser Tanknadel und das ist irgendwie witzig, darüber zu sprechen, aber es ist sehr traurig, darin zu leben. Und ich bete jetzt, Jesus, in diesem Moment, dass du den Mühen in unserer Mitte neue Kraft schenkst. Ich bete, dass du durch deinen Geist kommst und uns jetzt dienst, Herr, und uns neu erquickst, unsere Seelen erquickst, unsere Last nimmst, Herr, und uns neu begegnest mit einer ganz neuen Power aus deinem Himmel. Ich segne euch alle ganz neu mit einer frischen Begegnung mit Jesus in den nächsten Tagen, dass wir das wirklich erleben. Ey, Erquickung und so ist nicht im Urlaub zu finden, sondern in einer Person, die man treffen kann, nämlich Jesus Christus. Und ich segne euch mit starken, stillen Zeiten jeden Tag. Ich bete, dass diese kommende Woche lebensverändernd wird für einige hier in diesem Saal, weil sie sich aufmachen, um dich zu suchen, Jesus. Und so danken wir dir, du bist leicht zu finden, wenn wir uns aufmachen in deine Richtung. Und so entscheiden wir uns heute, wir wollen dich, Herr, wir wollen mehr von dir. Wir wollen, dass du unsere Seele erquickst. Wir lieben dich. Danke, dass wir das erleben werden. Im Namen Jesu. Amen.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.